Hallo und Servus, hier ist Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro mit einem Podcast zur Frage, wie sich die Fonds aus der Fondsfibel, der Club der 25, in den ersten 3 Monaten des Jahres 2020 geschlagen hat. Wir haben ja für die Fondsfibel den schönen Slogan aufgestellt: Wahres Können erkennt man in schwierigem Terrain. Jetzt war das Terrain in den Jahren davor sicherlich nicht einfach. Aber es war auch nicht super schwierig. Speziell 2019 war eigentlich ein Jahr, mit dem man mit allen Assetklassen hat Geld verdienen können. Die beste Anlagestrategie war, alles zu kaufen. Das war am Ende des Tages das, was das Ergebnis war von 2019. Deswegen dürften die Ergebnisse auch überproportional gut gewesen sein, zumindest auf der Seite der Wertentwicklung. Das heißt noch lange nicht, dass die auskömmlichen Erträge bei Stiftungen deswegen so geflossen sind. Aber das Jahr 2019 war jetzt nicht unendlich schwierig. Mit dieser Maßgabe sind wir natürlich auch in die Analyse reingegangen, haben uns die 25 Fonds rausgesucht und haben dann einfach versucht, die Fonds so anschaulich wie möglich darzustellen. Dass so etwas wie eine Corona-Krise, eine Corona-Pandemie auf uns zukommt, das konnten wir nicht ahnen, das konnten wir nicht wissen. Das haben sicherlich einige gewusst im Oktober, November, Dezember, wenn sie die Zahlen bzw. die Informationen aus China ganz genau gelesen haben. Aber in dieser Tiefe, in dieser Breite, in dieser Heftigkeit war das sicherlich so nicht abzuleiten. Ja, und dann haben wir uns natürlich jetzt mal, nachdem das erste Quartal rum ist, angeschaut, wie haben sich die Fonds eigentlich geschlagen? Und erfüllen sie nach wie vor die Argumente der Stiftungseignung, die wir damals rausgearbeitet hatten? Wenn Sie sich erinnern, die Argumente sind ja relativ einfach zu finden, warum ein Fonds ein stiftungsgeeigneter Fonds ist. Es ist ein Fonds, der ein einfaches Konzept hat, der ordentlich ausschüttet, also der einen ordentlichen Ertrag produziert und das regelmäßig, der stiftungsspezifisch informiert, der einen Ansprechpartner für Stiftungen definiert hat, der bei den Leistungsdaten einfach keine Ausreißer zeigt, also wo man einfach nicht zwischendurch 3 Hemden durchschwitzt, wenn der Fonds mal richtig nach unten geht, weil es an den Börsen mal ein bisschen hapert. Und der natürlich dann auch vom Pricing her so fair ist, dass eine Stiftung auf jeden Fall verargumentieren kann, hier ein Produkt gekauft zu haben, das zu ihren Anforderungen passt, beziehungsweise das auch dazu passt, dass es einfach nicht in irgendeiner Weise unethisch bepreist ist. Und diese Kriterien haben wir angelegt an 25 Fonds, also wir haben es an mehr Fonds angelegt, aber diese 25 kamen am Ende des Tages raus. Und wenn man sich das Portfolio heute mal anschaut, diesen Club der 25, also diese 25 Fonds aus der Fondsfibel, dann zeigt sich, dass wir diese Fonds aus den richtigen Gründen ausgewählt haben, dass vielleicht die Ergebnisse heute hier und da nicht so aussehen, als ob das alles passt, aber man muss ein bisschen in die Details reinschauen, damit man merkt, okay, bei diesen Fonds stimmt das Thema Stiftungseignung, das heißt, hier passt Stiftung und Fonds eigentlich perfekt zusammen und uneigentlich auch. Wir haben bei den 25 Fonds, haben wir uns verschiedene Kategorien herausgesucht. Wir haben Anleihefonds ausgewählt. Wir haben ausschüttungsstarke Aktienfonds uns herausgesucht. Wir haben uns Fonds mit einem ESG-Fokus rausgesucht, beziehungsweise darauf geachtet, dass der ESG-Fokus vorhanden ist. Wir haben einen Immobilienbaustein ausgesucht. Wir haben einen Rentenersatzbaustein in Form eines Mikrofinanzbausteins mit herausgesucht und natürlich ein paar Stiftungsfonds und ein paar Income-Fonds. Fangen wir aber bei den Stiftungsfonds an. Die Stiftungsfonds sind am Ende des Tages Fonds, die exakt auf die Belange von Stiftungen ausgerichtet sein sollen. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst mit soll. Natürlich sind sie das in vielen Fällen auch, aber manche Stiftungsfonds, da passt es einfach nicht, wenn ich mir anschaue, was in dem Portfolio drin ist und was eine Stiftung auf der anderen Seite erwartet. Das heißt, Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier ein Stück weit auseinander. Bei den Stiftungsfonds, die wir rausgesucht haben, passt es noch zusammen, beziehungsweise nicht noch, sondern passt es ziemlich gut zusammen. Und man muss auch im Zuge der Corona-Krise sagen, dass es nach wie vor sehr gut zusammenpasst. Natürlich gab es auf Seiten der Wertentwicklung ein paar Verwerfungen. Also die erste Woche, die sah noch gar nicht so schlimm aus, als der Corona-Crash dann sich Weg bahnte. Aber die Wochen 2, 3 und 4 haben dann schon gezeigt, dass die Konzepte auch verwundbar sind, wenn an den Märkten undifferenziert verkauft wird. Das heißt, man muss beim Corona-Crash 2 Phasen unterscheiden. Das ist einmal diese Anflutphase. Das ist das, wo der Crash sich so das erste Mal in die Köpfe der Anleger hineinfrisst, wo die Börsen das erste Mal so richtig nach unten ausschlagen und wo noch differenziert wird zwischen Aktien, Anleihen, zwischen verschiedenen Aktienkategorien, Anleihekategorien, wo differenziert wird auch zwischen Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffen. In dieser Phase haben sich die Stiftungsfonds alle sehr gut gehalten. Nicht relativ gut gehalten, sondern wirklich sehr gut gehalten. Kleine Abschläge waren dort natürlich, waren dort verständlich, aber das Ganze ist überhaupt noch nicht ausgeufert. Als dann der Crash etwas undifferenzierter wurde, das heißt, als er in seine zweite Phase eintrat, da muss man dann schon sagen, haben die Stiftungsfonds allesamt ein Stück weit gelitten, nicht überproportional, aber sie haben so gelitten, dass ich als Stiftung, wenn ich mir die Wertentwicklung jetzt anschaue, schon fragen muss, okay, passt das eigentlich zu dem, was ich mir von meiner Kapitalanlage vorstelle? Und ich beantworte die Frage jetzt einfach mal für Stiftungen pauschal. Ja, solche Stiftungsfonds gehören dazu, und zwar aus einem ganz einfachen Argument. Und da wird dann auch die Phase 3, nämlich die erste Erholungsphase, wir wissen alle noch nicht, ob der Crash schon vorbei ist, aber die erste Erholungsphase zeigt ganz deutlich, dass die Fonds in der Lage sind, ein Drittel, die Hälfte dieser Kursverluste relativ schnell auch wieder auszubügeln. Und das zeigt am Ende des Tages, dass die Allokation funktioniert, dass die Fonds aus Stiftungssicht nach wie vor ihre Eignung haben, denn sie schaffen es, dass, wenn man das Ganze dann vielleicht auf 4 Monate sich jetzt mal anschauen würde, um beim Jahr 2020 zu bleiben, dass dann zwar zwischendurch diese Dellen entstehen, dass sie aber relativ schnell in der Lage sind, diese Dellen auch wieder auszubügeln. Und das ist das Wichtigste, bei keinem der Stiftungsfonds, die wir in der Fondsfibel analysiert haben, muss der Ausschüttungsausblick, den wir ohnehin schon recht konservativ angesetzt hatten, in irgendeiner Weise revidiert werden. Das heißt, bei dem einen oder anderen Fonds sind Ertragsreserven noch vorhanden. Dort kann das Ausschüttungsniveau einfach stabil gehalten werden. Die anderen Fonds haben diesbezüglich überhaupt nicht so ein ambitioniertes Ausschüttungsziel formuliert, haben gesagt, okay, wir passen das der Realität an, aber das können wir auf jeden Fall liefern. Und dieses auf jeden Fall liefern, das können die Fonds nach wie vor. Und das ist bei den Stiftungsfonds, wenn man sich die Fonds im Einzelnen anschaut, wenn man sich den Commerzbank-Stiftungsfonds anschaut, wenn man sich den DZPB2-Stiftungen anschaut, wenn man sich den Hamburger Stiftungsfonds anschaut, wenn man sich den Spiekermann-Stiftungsfonds anschaut, wenn man sich den Uni-Institutional-Stiftungsfonds nachhaltig anschaut oder auch den Vermögenspooling-Fonds Nummer 3, dann sind das die Stiftungsfonds, die wir ausgewählt haben, dann sind das die Fonds, von denen wir glauben, dass sie das Prädikat Stiftung im Namen am ehesten tragen dürften und sollten. Und das sind auch die Fonds, die stabile Erträge auf der Ausschüttungsseite generieren und die es eben geschafft haben, beziehungsweise die einfach einzig und allein in dieser Crash-Phase ein Stückchen nach unten ausgebüxt sind, die das aber in der ersten oder dritten Phase des Corona-Crashs ziemlich gut gezeigt haben, dass sie dagegen halten können. Und das ist die Qualität, die ich mir von dem Stiftungsfonds erwarte. Bei den Income-Bausteinen sieht es ein bisschen anders aus. Dort war auch die erste Phase des Corona-Crashs schon eine, die das Konzept durchaus gefordert hat. Und dadurch, dass diese Income-Fonds meist relativ international aufgestellt sind und dass sie auf sehr viel mehr Ertragsquellen setzen als jetzt zum Beispiel ein Stiftungsfonds, aber genau aus diesem Grund möchten wir mit diesen Fonds auch weiter in die Bütt gehen. Deswegen haben die in der zweiten Crash-Phase dann durchaus überproportional gelitten. Wenn an den Märkten undifferenziert Dinge verkauft werden, dann leiden solche sehr breit diversifizierten Fonds natürlich mit der Verkaufswelle, weil sie haben nun mal alles, was es da draußen gibt, in ihrem Portfolio. Warum haben sie das aber in ihrem Portfolio? Und das ist die entscheidende Frage. Nicht, dass sie das im Portfolio haben, sondern warum? Um ein Ausschüttungsgebirge zeigen zu können, dass es Stiftungen oder Anlegern wie Stiftungen ermöglicht, einfach einen auskömmlichen, ordentlichen Ertrag zu erzielen. Und deswegen haben wir uns für ein paar Income-Fonds entschieden. Wir haben uns entschieden für den AXA Global Income Generation, für den AB European Income Portfolio, für den Kames Global Diversified Income, für den JP Morgan Global Income und auch für den TBF Global Income. Das sind Income-Fonds, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie, und das zeigt auch die Phase 3 schon, dass sie zurückkommen können, dass sie also gute Comebacker sind, dass sie solche Dellen relativ schnell ausbügeln können und dass sie ungeachtet dessen an ihren Ausschüttungsniveaus festhalten können, beziehungsweise diese nicht so stark eindampfen müssen, dass dann irgendwann nur noch eine 1 oder sowas vom Komma steht, sondern ich kann mit diesen Fonds relativ gut planen, was die auskömmlichen Erträge angeht. Und da mag jetzt der eine oder andere Fonds ein Stückchen noch mehr gelitten haben als der andere. Am Ende des Tages zählen die Phasen eines Crashes und wir haben jetzt die Phase 1 und die Phase 2 gesehen. Die Phase 3 ist jetzt entweder die finale Phase, Also, dass sich das Ganze wieder so zurechtruckelt, dass die Märkte wieder eine Basis haben zu steigen. Oder aber es ist eine Zwischenerholung, auf die nochmal ein nächster Abwärtsschub folgt. Dann werden wir sehen, wie sich die Fonds gefangen haben. Aber was man sagen kann, ist, dass die Fonds, die Income-Fonds, die wir ausgesucht haben, durchaus eine gewisse relative Stärke zum breiten Markt ausgeprägt haben. Und das ist für Stiftungen die wichtige Information. Denn das heißt am Ende des Tages, dass sie Widerstandskraft haben und dass sie sich gegen den allgemeinen Markttrend durchaus ab einem gewissen Zeitpunkt ein Stück weit stemmen können. Das gilt natürlich im vollen Umfang auch für den KCD Nachhaltigkeit Immobilien Deutschland und auch für den Dual Return Vision Microfinance. Das ist einmal ein Immobilienfonds, der erste, der KCD Nachhaltigkeit Immobilien Deutschland. Und beim Dual Return Vision Microfinance handelt es sich um einen Mikrofinanzfonds. Jetzt habe ich vor kurzem, oder jetzt konnte man vor kurzem lesen, dass es Studien gibt, ob nicht Microfinance leidet, wenn jetzt in den Emerging Markets, sagen wir mal, die Wirtschaftskrise um sich greift. Ich glaube, das ist zu sehr auf der Makroebene argumentiert und zu wenig auf der Mikroebene gedacht. Wer sich mit Mikrofinanz ein bisschen beschäftigt, der weiß, es gibt dort immer wieder auch mal Phasen, wo das Makroumfeld auf den Markt entsprechend durchschlägt, dass die Prosperität dann auf dieser Mikroebene, auf der Ebene dieser Kleinst- und Kleinunternehmer leidet. Aber in den Emerging Markets ist es einfach so, dass in diesen Märkten nach wie vor genug Momentum drin ist und man nicht davon ausgehen muss, dass der Trend Mikrofinanz nachhaltig bricht. Und das geht auch gar nicht, weil sonst würde das ganze Geschäftsmodell dieser Emerging Markets in sich zusammenfallen. Und das glaube ich nicht. Dafür ist die Nachfrage nach Dienstleistungen, nach Produkten, insbesondere von diesen Kleinst- und Kleinunternehmern, viel zu stabil. Und deswegen gibt es vielleicht, das kann man per heute noch nicht sagen, aber deswegen gibt es vielleicht mal das eine oder andere, was nicht so ganz rund läuft. Aber an der Story Microfinance übergeordnet zu zweifeln, weil eine Corona-Pandemie ausgebrochen ist, beziehungsweise weil wir jetzt einen Corona-Crash gesehen haben, das wäre mir zu verfrüht. Dafür reicht das, was wir jetzt gesehen haben, noch lange nicht aus. Und wenn der Dual Return Vision Microfinance eines gezeigt hat, dann, dass er sich doch relativ robust gezeigt hat in den letzten Jahren. Denn es ist nicht die erste Krise in den Emerging Markets. Wenn wir uns überlegen, dass die Emerging Markets in der Breite zwischen 2011-12 und 2016-17 durch eine tiefe Rezession gegangen ist. Wenn man die Zahlen vergleicht durch eine Rezession, wie sie die letzten 70 Jahre nicht gegeben hat und Microfinance trotzdem funktioniert hat, dann glaube ich, ist der Corona-Crash nicht das geeignete Argument, um Mikrofinanz zu hinterfragen. Beim Immobilienfonds, beim KCD Nachhaltigkeit Immobilien Deutschland ist es so, dass wir uns ganz bewusst für den Fonds entschieden haben, weil er einfach bestimmte Sachen zusammenbringt. Er bringt einmal die richtigen Immobiliennutzungsarten zusammen, mit denen sich Stiftungen auch anfreunden können. Er bringt ein nachhaltiges Bewirtschaftungskonzept bzw. Auswahlkonzept auf den Schirm und dazu natürlich auch noch den Fokus für die Zielgruppe Stiftungen bzw. auch andere gemeinnützige Organisationen. Und das ist eine Mixtur, an der ich überhaupt nichts zweifeln muss. Der Fonds wird nach wie vor in jedem Portfolio, in jedem Stiftungsportfolio gut ausschauen, schlicht und ergreifend, weil er ein unkorrelierter Baustein ist zu all dem anderen, was wir für die Fondsfibel, für den Club der 25 ausgewählt haben. Deswegen hier gilt es zunächst mal, die Füße stillzuhalten. Es gilt auch überhaupt nicht zu hinterfragen, ob die Immobilienstory erstmal vorbei ist. Natürlich wird es vielleicht hier und da kleine Abkühlungen geben, aber ein Immobilienfonds kann sich das zunutze machen. Der kann sagen, pass auf, ich kaufe zu etwas günstigeren Konditionen nach, macht sich das einfach zunutze, dass der Markt vielleicht ein Stück weit abkühlt. Denn dass die Stiftungen bzw. das semi-institutionelle Anleger stärker in Immobilien investieren, das wird sich nicht ändern, nur weil wir einen Corona-Crash oder eine Corona-Pandemie gehabt haben, sondern eher im Gegenteil. Denn was ja durch den Corona-Crash jetzt passiert, sind, dass die Erträge bzw. die Zinsniveaus auf Jahre hinaus bei Null eingefroren werden, speziell in Deutschland oder in Europa. Und was ich dann brauche, sind ausschüttungsstarke Bausteine, die auch nicht so sehr mit den Märkten korreliert sind. Bin ich automatisch bei der Immobilie, bin ich automatisch beim KCD Nachhaltigkeit Immobilien in Deutschland. Und deswegen gibt es überhaupt nichts an der Meinung zu deuteln, dass dieser Fonds stiftungsgeeignet ist. Ich könnte jetzt noch in die einzelnen anderen Fonds ein Stück weit tiefer reingehen. Ich möchte vielleicht noch zwei Fonds herausgreifen. Das ist einmal der Morgan Stanley Global Brands Equity Income. Das ist ein Fonds, der in Aktien investiert und zwar in Qualitätsunternehmen weltweit. Das ist ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio, ein sehr fokussiertes Portfolio und das Ausschüttungsziel sind 4%. Jetzt hat der Fonds natürlich ordentlich eins auf den Deckel gekriegt. Das muss man einfach sagen, geht gar nicht anders. Aber schon in der zweiten Phase des Corona-Crashs hat der Fonds angefangen, eine relative Stärke aufzubauen. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn der Markt wieder anfängt zu differenzieren, und das tut er am Ende eines Crashes zumeist, dann werden diese Aktien wieder gesucht, die einfach eine Qualität über den Tag hinaus zeigen werden. Und dazu gehören die Positionen in dem Fonds. Und genau deshalb haben wir diesen Fonds ausgewählt, weil er einmal dieses Ausschüttungsgebirge mitbringt von irgendwas 3-4%, Ausschüttungsziel ist 4%. Das bringt er mit. Und zwar so konsistent, dass man sagen kann, das ist eine feste, planbare Größe. Und dann bringt er aber auch noch ein Aktienportfolio mit, was einfach in der Lage ist, sich relativ robust auch gegenüber externen Schocks zu zeigen. Und das hat einfach was damit zu tun, dass diese Unternehmen auf einem hohen Niveau wirtschaften, dass diese Unternehmen Qualität seit Jahren gezeigt haben und dass deren Geschäftsmodelle durch eine Krise, wie wir sie jetzt sehen, unter Umständen sogar befördert werden, schlicht und ergreifend, weil sie als starker, als verlässlicher Player gesehen werden von den Wirtschaftssubjekten, von Konsumenten, von Kunden. Und deswegen hat der Fonds einen festen Platz in einem Stiftungsportfolio verdient. Ich kann das gar nicht anders sagen. Genau aus diesem Grund haben wir den Fonds ausgewählt. Und wenn Sie sich das Informationsniveau anschauen, wenn Sie sich anschauen, was Sie an Newslettern bzw. Informationen von Morgan Stanley bekommen zu den aktuellen Themen, muss ich sagen, hohes Niveau. Hier kann sich eine Stiftung sehr viel Information rausziehen, um die Entscheidung für diesen Fonds, für den Morgan Stanley Global Brands Equity Income Fund, durchaus nochmal zu unterfüttern, beziehungsweise das auch in den Gremien so zu diskutieren, dass keiner in irgendeiner Weise verunsichert sein muss, warum jetzt dieser Aktienfonds, dieser reine Aktienfonds im Portfolio ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Fonds, zu dem man was sagen kann, und zwar, oder sagen wir zwei, das ist der CSR Ertrag Plus und der BKC Treuhandportfolio. Beim CSR Ertrag Plus handelt es sich um einen sehr konservativen Mischfonds, der verlässlich liefert, der jetzt verlässlich nicht die absoluten Spitzenergebnisse liefert, der aber, und das hat jetzt genau der Corona-Crash gezeigt, in solchen Phasen seine Stärken ausspielt. Das heißt, man muss hier überhaupt nichts dran zweifeln, dass da diese Ausschüttung, die wir auch postuliert haben, dass die kommt. Das sind dann 1,5%. Das wird kommen und darauf können Sie Stiftungen verlassen. Er ist aber auch verlässlich im Vermeiden von den großen Drawdowns. Das ist für Stiftungen eine Qualität, beziehungsweise Stiftungen sollten solche Bausteine auf jeden Fall im Portfolio haben. Dieser Fonds ist deutlich konservativer als die meisten Stiftungsfonds. Und genau deswegen gehört er in ein Stiftungsportfolio rein, weil ich mir auch überlegen kann, was mache ich denn vielleicht mit meinem überzähligen Cash? Mein überzähliges Cash ist vermutlich in so einem Fonds, in so einem Konzept, in so einem sehr konservativen Konzept ziemlich gut angelegt. Und bei BKC Treuhandportfolio, das ist ja einer der Fonds, der in den letzten Jahren ziemlich viel Welle gemacht hat, weil er einfach einen guten Job gemacht hat. Der Bernhard Mattes, wenn Sie mit dem sprechen, schreiben Sie ihm eine Mail, der ist sehr spontan beziehungsweise schnell in der Reaktion. Sie kriegen exakt die Informationen, die Sie brauchen und Sie kriegen noch ein bisschen was drüber hinaus. Und das ist nämlich dieses Querdenken, was ich an Bernhard Mattes beziehungsweise dann am Konzept hinter dem BKC-Treuhandportfolio sehr schätze. Das sind einfach Ideen ein bisschen neben der Reihe. Wenn Sie dann plötzlich eine Information kriegen per E-Mail, wir haben die Aktienquote jetzt erstmal Richtung Null genommen, einfach weil wir momentan die Unwägbarkeiten nicht einschätzen können, dann ist das eine starke Entscheidung. Ich weiß aber auch, dass beim BKC-Treuhandportfolio die Aktienquote früher oder später wieder aufgemacht wird, in Anführungsstrichen, und wieder Aktien gekauft werden. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass hier aktives Fondsmanagement betrieben wird. Hier wird nicht einfach abgewartet und mal geschaut und dann gucken wir mal. Hier wird aktives Fondsmanagement betrieben, aktives Portfolio-Management. Und genau aus diesem Grund, beziehungsweise auch, weil natürlich die Leistungsmerkmale insgesamt stimmen, aber aus solchen Gründen, und das zeigt sich in den Phasen wie jetzt einfach ganz deutlich, sind solche Fonds stiftungsgeeignete Fonds, weil hier das geliefert wird, was am Ende des Tages draufsteht. Ja? Treuhänderisch mit Geld umzugehen, das ist eine ganz, ganz hohe, eine ganz, ganz wichtige Disziplin. Das war sie immer schon und das wird sie immer bleiben. Und das kann der Fonds, das kann Bernhard Mattes, der Fondsmanager, aufs Beste lenken und aufs Beste liefern. Und genau deswegen sind diese Fonds, wie eben der BKC Treuhandportfolio, bei uns in der Fondsfibel im Club der 25 mit enthalten. Wir könnten auf die anderen Fonds jetzt auch noch eingehen. Ich glaube, das würde jetzt ein Stück weit zu weit führen. Aber die Fonds, die den Club der 25, den wir ausgesucht haben, den Sie unter www.fondsfibel.de finden, an dem müssen wir nicht zweifeln, sondern im Gegenteil, je mehr sich dieser Crash jetzt auch manifestiert hat, desto klarer wurde, dass die Auswahl der Fonds richtig war. Denn jeder Fonds hat am Ende des Tages das geliefert, was er sollte. Und der hat am Ende des Tages das gehalten, was versprochen wurde. Ich glaube, das kann man für jeden der einzelnen Fonds, kann man das unterschreiben. Und deswegen bleiben wir bei unserem Kriterienraster, deswegen bleiben wir bei unserer sehr strengen Auswahl und deswegen bleiben wir auch bei der Auswahl bestimmter Bausteine, also dass wir nicht nur Stiftungsfonds auswählen, sondern dass wir auch verschiedene Ansatzpunkte von Fonds wählen beziehungsweise verschiedene Konzepte wählen, damit Sie als Stiftung die Möglichkeit haben zu sagen, okay, hier kann ich mir ein Portfolio für meine Stiftung zusammenstellen und zwar gemäß meiner Ziele, die ich irgendwann mal definiert habe. Und ich kann meine Ziele sehr granular, sehr genau mit unterschiedlichen Fondskonzepten umsetzen. Und wenn das die Krise gezeigt hat, oder der Corona-Crash gezeigt hat, dann, dass die Fonds wirklich jeder für sich sehr unique sind und dass sich eine Stiftung, wenn sie ihre Anlageziele formuliert hat, mit Sicherheit in den einzelnen Fonds sehr gut wiederfinden wird. Wir bleiben dran, wir bleiben bei den 25 Fonds aus der Fondsfibel weiter ganz nah am Ball. Wir triezen die Anbieter, dass sie uns weiter Informationen schicken. Wir triezen die Anbieter, dass sie uns Charts schicken, dass sie uns Hintergründe schicken, dass sie uns Telefontermine schicken, damit wir dort einfach nochmal hinterfragen können, wie es denn jetzt eigentlich genau ausschaut. Wir bleiben da dran, weil wir überzeugt sind, dass das einfach 25 gute, stiftungsgeeignete Fonds sind. Und wenn Sie Fragen haben zu den stiftungsgeeigneten Fonds, die wir für die Fondsfibel ausgewählt haben, schreiben Sie mir einfach. Schreiben Sie mir an t.caro@stiftungsmarktplatz.eu. Stehe Ihnen ja gerne zur Verfügung und lassen Sie mich wissen, wie es mit Ihrer Fondsanlage in Ihrem Stiftungsportfolio ausschaut. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.